Gesundes Südtirol. Der Südtirol 1 Podcast mit Dr. Christian Thuile und Christina Rabanza.
Schön, dass Sie wieder bei uns reinklicken. Hallo. Und hallo, Herr Dr. Thuile.
Ja, ich freue mich schon darauf und wünsche allen mal einen wunderschönen Tag.
Unsere Nase heute sitzt mitten im Gesicht, ist für vieles verantwortlich, aber so richtig auf dem Schirm haben wir sie meist nicht. Außer sie ist verstopft oder es gefällt uns sonst irgendetwas nicht.
Ja, die Nase ist ein wahres Multitalent und ich glaube ganz einfach, dass wir sie oft unterschätzen. Wir wissen, wir brauchen sie zum Riechen und sie ist natürlich auch wichtig für die Atmung. Aber die Nase kann noch viel, viel mehr. Sie prägt unsere Lebensqualität ganz entscheidend und vor allem ist sie für unsere Leistungsfähigkeit mitverantwortlich.
Wir atmen ja Tag und Nacht rund 16 Mal pro Minute durch die Nase ein und aus, macht 12.000 Liter Luft am Tag. Und damit hat die Nase eben schon gut zu tun.
Sie muss die Luft erwärmen, sie muss sie unbedingt reinigen, damit ja keine Bakterien und Viren oder Schmutz in unseren Körper hineinkommen. Mhm. Und sie hat natürlich auch die Aufgabe, diese Luft zu befeuchten, damit unsere Atemorgane nicht austrocknen. Und wenn unsere Nase diese Aufgabe nicht wahrnehmen kann, weil sie zum Beispiel durch eine Erkältung oder durch eine Allergie verstopft ist, dann kann das schwerwiegende Folgen für unsere Lunge haben oder sogar für unser Herz.
Apropos Herz.
Wo wir die Nase praktisch immer unterschätzen, das ist in ihrer Bedeutung für unser Gefühlsleben. Über die Nase entscheiden wir, was wir gerne haben und auch wen wir gerne haben. Da spielen natürlich vor allem die Duftstoffe eine ganz entscheidende Rolle.
Jemanden gut riechen können, da ist schon was dran. Zu den Funktionen unserer Nase und zu möglichen Problemen zurück. Nasenbluten zum Beispiel, auch etwas, was viele kennen, ein richtig unangenehmes Gefühl. Und erstmal erschrecken wir uns natürlich, aber in den meisten Fällen ist es harmlos, sagen Sie. Aber warum bluten wir denn aus der Nase?
Ja, also die häufigste Ursache so für Nasenbluten ist eigentlich ein Infekt. Also wenn wir verkühlt sind und uns häufig schneuzen müssen. Oder natürlich, was auch eine häufige Ursache darstellt, zu trockene Raumluft. Das führt dann zum Austrocknen der Nasenschleimhaut und dadurch wird sie rissig und brüchig und wir können auch da ganz leicht zu bluten beginnen. Für viele vielleicht auch interessant, dass man mal, wenn man die Ursachen wirklich so ein bisschen hinterfragt, kann natürlich auch einiges dahinter stecken, an das man primär nicht denken. Zum Beispiel, dass man sagt, jetzt jemand nimmt Medikamente, Blutverdünner, dann ist es auch klar, dass so ein Nasenbluten heftiger ausfällt, als man sich's eigentlich erwarten würde. Und weil wir jetzt uns auch mitten in der Allergiezeit befinden, muss man unbedingt dazu sagen, dass auch bei Allergikern Nasenbluten viel, viel häufiger vorkommt. Und das liegt natürlich auch daran, dass man oft eine verstopfte Nase hat, dass man sich oft die Nase reinigen muss und dadurch natürlich auch wiederum einen Druck erzeugt, der zum Nasenbluten führen kann. Und wenn wir uns die Nase irgendwo anhauen oder die Nase wird angehauen, wenn wir uns die Nase brechen, natürlich ist das dann eine häufige Begleiterscheinung. Aber im Grunde sind das nicht die häufigsten Ursachen. Und auch viele, die jetzt sagen, ja, aber hoher Blutdruck kann zu Nasenbluten führen, dann muss ich sagen, ja, das stimmt, natürlich kann ein Alarmsignal sein. Deswegen sollte man auch immer, wenn spontanes Nasenbluten auftritt, den Blutdruck messen, vor allem im Erwachsenenalter natürlich, aber es ist zum Glück nicht eine der häufigsten Ursachen.
Und bei Kindern und Jugendlichen kommt Nasenbluten eh öfter vor.
Und zwar gerade in Wachstumsphasen. Und Eltern schrecken sich dann häufig. So ein spontanes Nasenbluten bei den Kindern, machen sie sich Sorgen. Aber Gott sei Dank ist das wirklich in 95% der Fälle absolut harmlos. Das lässt sich auch relativ logisch erklären, dass wenn die Kinder wachsen, dann wächst die Nasenschleimhaut natürlich mit. Die wird dann gezogen und sie verliert an Dicke, sie wird dünner. Und dadurch verliert sie auch an Stabilität. Und ja, das geringste Schneuzen kann da schon dazu führen, dass dann diese Äderchen einreißen und es zu Blutungen kommt.
Und was hilft beim Nasenbluten am schnellsten?
Ja, eigentlich gibt es eine ganz einfache und sehr wirksame Methode, die jeder zu Hause durchführen kann. Zunächst einmal, man bleibt in einer aufrechten Position. Man verrenkt sich nicht den Kopf nach hinten oder nach vorne, was viele tun, sondern man drückt einfach die Nasenflügel zusammen. Man nimmt den Daumen und den Zeigefinger und drückt die beiden vorderen Nasenflügel so zusammen, dass die Blutung stoppt. Den einzigen Fehler, den man da eigentlich machen kann, ist, dass man viel zu früh loslässt. Und es kann durchaus sinnvoll sein, dass man da 5 bis 10 Minuten diese Kompression durchführt, damit die Nasenblutung auch wirklich stoppt. Wenn jemand Blutverdünner nimmt, zum Beispiel wie ein Cardioaspirin, das sehr, sehr viele nehmen müssen, um das Blut zu verdünnen, dann muss man es noch länger machen, mindestens 15 Minuten. Und interessanterweise wirkt so das Auflegen von kalten Tüchern oder noch besser von Eiskompressen, Eisbeutel zum Beispiel oder einfach Eis aus dem Kühlschrank, in den Nacken wirkt wirklich. Und zwar, weil es reflektorisch, also über einen Reflex, die Blutgefäße in der Nase zusammenziehen lässt und dadurch hört die Blutung natürlich eher auf.
Und wie macht ihr es zum Beispiel beim Sport? Sie sind ja Mannschaftsarzt, beim Eishockey zum Beispiel. Die gehen ja nicht zimperlich miteinander um.
Ja, also da verwenden wir natürlich andere Methoden. Da muss es schneller gehen. Da kann nicht jemanden auf der Bank 10 Minuten sitzen lassen, um die Nase zusammenzudrücken. Und zwar haben wir da so Tamponaden, das sind einfach so Filzstöpsel, die mit einer bestimmten Flüssigkeit getränkt sind, die Blutung relativ schnell zum Stillen bringt. Und das ist eigentlich etwas, das können Sie sich auch für zu Hause zurechtlegen und die bekommt man in jeder Apotheke eigentlich zu kaufen. Und dann natürlich ist es so, wenn jemand jetzt wirklich permanent bei jedem Schnäuzer Nasenbluten bekommt, dann ist wahrscheinlich irgendwo einfach ein Blutgefäß, das verödet gehört und da muss man halt zum HNO-Arzt gehen, der das dann in ein paar Augenblicken für Sie erledigt.
Und vorbeugend hätten Sie da vielleicht auch was?
Ja, im Grunde muss man sagen, man könnte auch vorbeugende Maßnahmen ergreifen. Das sind natürlich relativ begrenzt, weil ich weiß ja nicht, wann jemand Nasenblutet. Aber wenn ich dazu tendiere, dass ich das öfter habe oder auch gerade in einer solchen Wachstumsschub bin als Jugendlicher, dann könnte man durch bestimmte Öle oder durch Cremen die Nasenschleimhaut ein bisschen stabilisieren, ein bisschen stärken. Mhm. Und dadurch blutet man dann natürlich auch nicht gerade beim erstbesten Reiz. Aber bevor ich zu Cremen und Ölen greife, gilt es primär das zu vermeiden, was das Nasenbluten häufig auslöst. Und das sind wir meistens selber, indem wir einfach viel zu kräftig und heftig schneuzen oder eben gar mit unseren Händen oder Fingern in der Nase herummanipulieren. Das sind die Dinge, die einfach leicht zu vermeiden wären und die häufig zu Nasenbluten führen.
Und wann müssen wir damit auf jeden Fall zum Arzt?
Also vor allem, wenn so Blutungen immer wieder auftreten, dann sollten wir zum Arzt gehen. Natürlich auch dann, wenn eine Blutung innerhalb dieser Viertelstunde, die wir angesprochen haben, nicht aufhört. Natürlich ist dann der HNO-Arzt unser Ansprechpartner.
Sinnesorgan Nase in dieser Südtirol 1 Gesundes Südtirol Podcast-Folge. Und jetzt ins Umfeld unserer Nasen, die Nasennebenhöhlen.
Also diese Nasennebenhöhlen befinden sich allesamt in der Nähe unserer Nase natürlich und sind mit ihr in direkter Verbindung. Es sind im Grunde nichts anderes als knöcherne Höhlen in unserem Schädel. 4 Stück paarig angelegt. Mhm. Und die bekanntesten davon sind die Stirnhöhle und die Kieferhöhle. Und die bekanntesten sind sie eigentlich deswegen, weil wir damit auch am häufigsten konfrontiert werden, wenn wir an Erkältungen zu leiden haben oder wenn wir krank werden.
Und bevor wir uns damit beschäftigen, wozu brauchen wir die eigentlich?
Also diese Nasennebenhöhlen brauchen wir zum einen einmal, um die Luft aufzuwärmen. Und diese knöchernen Hohlräume, diese Höhlen, die bestimmen ganz entscheidend auch den Klang und die Farbe unserer Stimme. Aber leider entzünden sich diese Nasennebenhöhlen auch häufig und können zu großen gesundheitlichen Problemen führen. Und deshalb ist es umso wichtiger zu wissen, wie wir vorsorgen, vor allem dann aber auch, wie wir diese Problematik lösen können.
Und warum haben damit eigentlich relativ viele Probleme?
Der Gang zwischen Nase und diesen Nebenhöhlen, die relativ geräumig sind, ist ein ganz kleiner, feiner. Und natürlich, wenn wir da Schnupfen haben und es ist wirklich eine Nase, die nicht mehr rinnt sozusagen, dann verstopft der Rauch diesen Gang. Mhm. Und dadurch erwärmt sich dahinter die Luft. Es wird eine Art Gewächshaus und Bakterien und Viren können sich darin austoben und machen uns natürlich dann krank.
Und was heißt das konkret für Betroffene?
Typische Merkmale für eine Nasennebenhöhlenentzündung sind zum Beispiel ein Schnupfen, der einfach nicht mehr vergeht. Dazu muss man sagen, dass vor allem Kopfschmerzen typisch sind für die Nasennebenhöhlen, insbesondere bei den Stirnhöhlen, aber auch im Bereich des Kiefers natürlich. Und diese Punkte sind auch sehr druckempfindlich von außen. Also wenn ich da mit dem Finger drauf drücke, dann tut es weh. Klassisch natürlich kann man bei schwereren Infektionen dann Fieber dazu entwickeln und dann wird es schon kritisch, dann muss man natürlich schon dringend ärztliche Behandlung in Anspruch nehmen. Was auch ganz typisch und würde fast sagen klassisch für die Nasennebenhöhlenentzündung ist, ist das Phänomen, dass wenn man den Kopf nach vorne beugt, dass dann dieser Schmerz zunimmt. Und das ist vielleicht etwas, was jeder auch selbst probieren kann zu Hause, um festzustellen, ob das wirklich eine Nasennebenhöhlenentzündung sein könnte. Und typisch ist auch da der erhöhte Druck in den Augen und Geruchsstörungen. Man kann oft gar nichts mehr riechen oder schmecken.
Und was tut man dann?
Ein absolutes Muss bei Nasennebenhöhlenentzündungen ist es, die Nase frei zu bekommen, damit wir den Abtransport des Sekretes aus den Nebenhöhlen fördern können und dass wir wieder den Luftaustausch herstellen können. Mhm. Freilich, manchmal muss man dafür einfach auch geeignete Sprays verwenden. Das kann vom normalen Meeressalzspray bis über Spray mit bestimmten Medikamenten gehen. Und da schließe ich jetzt gar den Cortisonspray nicht aus, weil das ist ja oft ein ganz wichtiges Mittel, das man längerfristig anwenden kann, die Nase dabei einfach ein bisschen austrocknet, aber gleichzeitig auch die Schleimhäute abschwellen lässt und damit wieder diese Luftzirkulation zu den Nebenhöhlen ermöglicht. Mhm. Aber es ist auch das wichtigste Anwendungsgebiet für die Inhalation und die Inhalationsbäder. Also heiße Dampfbäder mit eventuell ätherischen Ölen, die Nasengänge öffnen und die es uns ermöglichen, sozusagen diese Luftzirkulation, diese wirklich wichtige Luftzirkulation wiederherzustellen. Und dann gibt es natürlich sehr viele pflanzliche Möglichkeiten, hier unterstützend einzugreifen und es macht total Sinn, denn die Antibiotika sollten hier wirklich immer die letzte Wahl sein. Es hat auch einen Grund, die Nasennebenhöhlen sind sehr schlecht durchblutet und Antibiotika kommen nur ganz schwer dorthin, um gut zu wirken. Wenn man eitrige Entzündungen der Nebenhöhlen hat, dann muss man natürlich Antibiotika einsetzen. Mhm. Das ist dann auch begleitet von Fieber. Das macht man dann auch natürlich in Absprache mit seinem Arzt. Aber wichtig, ja, auch die Pflanzenheilkunde bietet hier wirklich ganz, ganz viel an und zum Beispiel ganz was Einfaches, das wäre der Meerrettich. Wir können wirklich scharfen Meerrettich kauen und essen und dann wissen wir ja, was passiert. Es rinnt die Nase und genau das will ich ja erzeugen. Ich will, dass sich die Nase reinigt und damit den Zugang zu den Nasennebenhöhlen freigibt. Andere Möglichkeiten zum Beispiel sind Eukalyptus. Eukalyptus wirkt wahre Wunder für das Öffnen dieser Zugänge zu den Nasennebenhöhlen. Auch Orangen-Zitronenöl oder Myrrhe. Und natürlich wissen wir heute auch, dass Thymian-Extrakte in den Apotheken als Saft oder Kapsel zu kaufen sind, dass sie einen guten Effekt haben und uns voll unterstützen, um wieder gesund zu werden. Und vielleicht als die wichtigste und erste Maßnahme, die jeder zu Hause selbst in die Hand nehmen kann, trinken Sie mehr, eine erhöhte Flüssigkeitszufuhr ist gerade im Anfangsstadium einer Nasennebenhöhlenentzündung ganz, ganz wichtig.
Ein grober Fehler wäre es halt, das Ganze zu unterschätzen, sagen Sie.
Wenn die Entzündung chronisch wird, dann kann sie sich natürlich auch durchfressen bis zu anderen Organen und es kann Auge oder sogar Gehirn davon betroffen sein und das ist dann alles andere als lustig.
Ganz schön wichtig, also doch einiges auch über unsere Nase zu wissen. Riech- und Geschmacksstörungen sind da natürlich auch mit dabei. Damit hatten bei uns zuletzt ja auch einige zu tun.
Gerade während der Corona-Zeit haben ja viele genau unter diesem Phänomen gelitten, dass sie praktisch nichts mehr riechen konnten oder gar nichts mehr schmecken konnten. Mhm. Das können sich viele gar nicht vorstellen, wie stark das die Lebensqualität tatsächlich beeinträchtigt. Der ganze Appetit geht verloren, die Lust aufs Essen geht verloren und damit fallen die meisten auch in eine psychische, depressive Phase hinein. Es gibt aber nicht nur Coronaviren, sondern auch noch viele andere mögliche Ursachen. Ganz, ganz wichtig ist hier vielleicht noch einmal diesen engen Zusammenhang hervorzustreichen zwischen Geruch und Geschmack. Gerade wenn wir was kauen, was essen, dann nehmen wir das Aroma des Lebensmittels eigentlich hauptsächlich über Duftstoffe wahr, also über unsere Nase. Mhm. Und wenn wir jetzt die Nase verstopft haben aus verschiedenen Gründen, das kann eine Erkältung sein, das kann Grippe sein, das kann natürlich auch eine Allergie sein, dann plötzlich schmecken wir auch nicht mehr so, wie wir das eigentlich gewohnt sind. Und es kann manchmal sogar dazu kommen, dass wir sogenannte Geschmacksverirrungen haben. Dass wir eigentlich dann sagen, ich habe jetzt was gegessen, von dem ich genau weiß, wie es schmecken sollte, aber ich habe nur mehr einen metallischen oder komischen Geschmack wahrgenommen.
Es gibt aber auch direkt eine gute Nachricht zu so Störungen.
Prinzipiell können Sie guter Hoffnung sein, dass Sie nach so Infekten wie zum Beispiel Grippe und anderen Viren oder Erkältungskrankheiten sich in der Regel immer wieder relativ rasch erholen. Mhm. Einzig eine kleine Einschränkung, je älter wir werden, desto mehr müssen wir darauf achten, dass der Geruch und der Geschmackssinn von Natur aus natürlich ein bisschen nachlassen.
Mhm. Also eine Art natürliche Abnutzung und eben Begleiterscheinung von Grippe und anderen Viren und Erkältungskrankheiten. Was können sonst noch häufige Ursachen sein?
Die Palette ist riesig, aber häufig ist es zum Beispiel auch mit Medikamenten in Verbindung zu betrachten. Es wäre eine Art Nebenwirkung der Medikamente. Mhm. Und da gibt es verschiedene, von bestimmten Blutdruckmitteln über Antibiotika und vielen anderen, die man eben einsetzt. Was auch typisch ist, natürlich im Rahmen einer Chemotherapie kann es dazu kommen. Und man muss auch dazu sagen, dass vor allem eben Dinge, die wir einatmen und unsere Riechschleimhaut betreffen, zum Beispiel sie verätzen, Gase oder ähnliches, die können natürlich auch zu langanhaltenden Problemen führen. Mhm. Und bitte auch nicht vergessen, Nasennebenhöhlenentzündungen haben oft auch diesen langfristigen Effekt, dass sie Geruch und Geschmackssinn negativ beeinflussen können. Und natürlich gibt es dann noch verschiedene große Krankheiten, schwere Krankheiten, die vor allem unser Gehirn betreffen oder einzelne Nerven unseres Gehirns betreffen, die natürlich auch zu einer ganz, ganz schweren Beeinträchtigung des Geruchs oder des Geschmackssinnes führen. So systemische Erkrankungen, Stoffwechselerkrankungen, zum Beispiel eben die Zuckerkrankheit, der Diabetes oder Nierenerkrankungen, die auch ganz häufig solche Konsequenzen haben können. Und man muss natürlich auch gerade im Bereich des Mundes immer darauf achten, Pilzinfektionen können ein ähnliches Phänomen auslösen und die können dann auch sehr, sehr langfristig und hartnäckig bleiben.
Und noch etwas aus diesem Bereich. Auch was wir essen kann, Einfluss darauf haben, und zwar im negativen wie auch im positiven Sinne.
Einerseits kann ich durch die richtige Wahl der Speisen auch bei beeinträchtigtem Geschmack immer noch ein bisschen was herausholen und was riechen, was schmecken. Und dann muss ich sagen, natürlich können auch Mangelernährung und Mangelerscheinungen dazu führen, dass ich eben wirklich auch dieses schlechtere Schmecken, vor allem im Zungenbereich, habe. Zum Beispiel bei einem Mangel an Vitamin B12 oder noch viel häufiger, weil das häufiger auftritt, bei einem Mangel an Eisen.
Und wie kann ich jetzt mit den gerade genannten richtigen Lebensmitteln etwas herausholen bei einer Störung im Riech- und Geschmackssinn?
Ja, versuchen Sie es am besten mit kalten statt warmen Speisen. Und bei den kalten Speisen nehmen Sie eiweißreiche. In erster Linie sind das Milchprodukte. Mhm. Ich denke da an Hüttenkäse, an Eis, an kalten Kakao. Auch kann man sagen, dass das Lutschen zwischen den Mahlzeiten auch unser Geschmackssystem anregt. Und da kann man durchaus Zuckerlein hernehmen, aber auch mal à la Kritze oder Schokolade. Und auch wenn man am Anfang recht wenig davon wahrnimmt, es wird sich von Tag zu Tag verbessern. Das ist die Regel, Gott sei Dank.
Und wenn wir über das Sinnesorgan Nase reden, dann natürlich auch über die verstopfte Nase. Kommt häufig vor.
Ja, der Hauptgrund ist sicher der klassische, einfache Schnupfen bei einer Erkältung. Mhm. Das kann akut sein, das kann chronisch sein. Je länger es dauert, desto blöder natürlich, weil dann wird der Schleim immer dicker und fließt nicht mehr. Solange er fließt, ist er reinigend, ist er hilfreich, unterstützt er unser Abwehrsystem, schwemmt die Viren und die Bakterien raus. Also tolle Sache. Mhm. Sobald er verstopft ist, ist das natürlich weniger ideal, weil dann genau die Viren und Bakterien in diesem dicken Schleim drin sich lange aufhalten können, sich vermehren können und ein höheres Krankheitspotenzial entwickeln. Und natürlich müssen wir auch dazu sagen, so ein chronischer verstopfte Nase haben wir häufig auch als ein Zeichen der Nebenhöhlen schon gehört und kennengelernt. Dann, was kann noch dazu führen? Natürlich jeder Reizstoff für die Nase oder Gifte, die wir inhalieren, die Nase irritieren, wie Zigarettenrauch, ganz einfach gesagt, oder aber auch Lacke, Metalle, Säuren, die unsere Nasenschleimhaut natürlich sogar verätzen können, hormonelle Umstellungen, bei, ja, vor allem den Wechseljahren, bei der Frau ganz, ganz typisch, aber auch in der Schwangerschaft kommt das häufiger vor. Und gerade um diese Jahreszeit ganz, ganz auffällig ist diese chronisch verstopfte Nase bei Allergikern. Mhm. Ich muss immer wieder dazu sagen, dass viele es gar nicht wahrhaben wollen, dass sie an Allergie leiden und glauben, dass sie verkühlt sind. Und das liegt daran, dass sich die Allergie eigentlich plötzlich zum ersten Mal zeigen kann. Es ist unabhängig von unserem Lebensalter. Wenn ich als Kind kein Allergiker war, kann ich trotzdem mit 30 oder 40 eine Allergie entwickeln. Der älteste Patient, den ich persönlich kennengelernt habe, der war sogar 80 Jahre alt und hatte dabei zum ersten Mal Allergiesymptome. Und irgendwo müssen wir natürlich auch die Verletzungen der Nase selbst reinbekommen, zum Beispiel nach Unfällen oder Operationen. Viele haben ja auch so eine leicht verschobene, leicht gekrümmte Nasenscheidenwand. Das ist auch oft die Ursache, dass man einseitiger verstopfte Nase hat. Bei Kindern häufig die Nasenpolypen zu erwähnen. Das sind dann schon wirklich die Indikationen, bei denen man eben unbedingt den Hals-Nasen-Ohrenarzt aufsuchen muss.
Nasensprays sind bei einer verstopften Nase etwas Feines und Gutes, allerdings mit einer Einschränkung.
Da muss ich natürlich darauf hinweisen, dass die sehr effektiven Nasensprays, die sehr schnell wirken, dass die Blutgefäße verengen und dadurch die Nase öffnen. Das ist wunderbar, wenn man die Nase mal einen halben Tag zu hatte. Mhm. Aber man darf diese Nasensprays auf keinen Fall länger als 5 Tage verwenden, denn sonst bewirken sie das genaue Gegenteil. Sie führen zu einer chronisch verstopften Nase. Also wichtig, das zu wissen. Dann gibt es natürlich die Möglichkeit, dass man sagt, ja, man macht es 3-4 Tage und steigt dann um auf einen anderen Nasenspray. Meistens, wenn es ein Wirkstoff ist, dann nimmt man ein leichtes und gut verträgliches Cortison. Das sind dann so die gängigsten Methoden in der Medizin. Aber wer sagt, du, ich versuche mal das auf eine andere Methode, gibt es ganz, ganz viele Hausmittel, die auch sehr erfolgreich eingesetzt werden können. Und ein typisches Beispiel sind Nasenspülungen. Das kann auch ein Nasenspray sein, den wir da verwenden, zum Beispiel mit Meeressalzlösung. Oder das Klassische, besonders in Italien, ist ja das Sale di Sirmione, das man auch auftragen kann. Und das dann vor allem den dickflüssigen Schleim wieder zu einem feinen, fließenden Sekret umwandelt. Inhalieren ist für die Nase immer gut und die Nase spricht auch sehr gut auf Inhalationen an. Mhm. Auch bei diesen eher klassischen Formen der Inhalation, also dem heißen Wasser im Topf, Tuch über den Kopf und einschnaufen durch die Nase. Man kann gerne dazu auch ein paar ätherische Öle probieren, zum Beispiel Eukalyptus geht da gut, aber auch Sarnerlatsche macht ihren Dienst wunderbar. Und dann gibt es natürlich noch ein Hausmittel, das Sie gut und gerne verwenden können und worauf Sie sowieso achten sollten, nämlich auf eine relativ hohe Luftfeuchtigkeit. Da müssen Sie jetzt nicht einen teuren Luftbefeuchter kaufen, natürlich gibt es das auch und in vielerlei Hinsicht gibt es da tolle Produkte auf dem Markt, aber Sie können das auch ganz einfach handhaben, indem Sie ein feuchtes Tuch, ein Hangerle auf gut Südtirolerisch gesagt, aufhängen und dadurch die Raumluft befeuchten. Mhm. Oder Sie nehmen eine Schüssel Wasser und stellen die auf den Boden, am besten 2 pro Raum.
Und schön scharfes aus unserem Lebensmittelbereich hatten wir ja auch schon dabei für unsere Nase.
Wir kennen das vom Meerrettich, aber natürlich kann auch Ingwer, Curry oder Pfeffer dazu beitragen, dass wir einfach die Nase leichter vom dicken Schleim befreien.
Und zum Abschluss noch ein Top-Tipp von Ihnen. Schonung ist angesagt.
Was bei jeder Form von Erkältung, vor allem bei verstopfter Nase, einfach wichtig ist, das ist, dass ich auch schaue, dass ich genug Schlaf und Ruhe habe. Mhm. Man hat feststellen können, dass die Krankheitsdauer einer verstopften Nase bei ausreichendem Schlaf und guter Nachtruhe sich um mindestens 40% reduziert. Und dann ist es natürlich wieder wichtig, dass ich eben den Spray verwende, damit ich in der Nacht gut schlafen kann. Denn wenn ich mit verstopfter Nase einschlafe, dann trocknen mir die Schleimhäute im Mund aus und man hat dann viel schlechteren Schlaf. Und auch hier möchte ich noch einmal unterstreichen, trinken Sie ausreichend, also mehr als Sie sonst gewohnt sind. Auch das hat einen positiven, wirklich medizinisch-therapeutischen Effekt.
Auch mal die Nase im Mittelpunkt in unserem Podcast. Viel wichtiger, als wir vielleicht oft meinen. Vielen Dank, Herr Dr. Drühle.
Ja, ich finde da mal weg von diesem ästhetischen Thema, hin zu dem, wo sie wirklich wichtig ist für unsere Gesundheit. Sie hat eine Riesenbedeutung und einfach toll, dass Sie dabei waren. Dankeschön.
Gesundes Südtirol, der Südtirol 1 Podcast mit Dr. Christian Drühle und Christine Rabanza.
Eine neue Podcast-Folge von uns gibt's monatlich. Wöchentlich hören Sie Gesundes Südtirol immer dienstags ab 11 im Radio auf Südtirol 1. Schauen Sie auch gerne unter südtirol1.it bei uns vorbei. Und wenn Sie noch Fragen haben, einfach E-Mail an gesundheitspraxis@südtirol1.it.